HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Klaus Hofmeister und mit diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Missbrauch auch in der evangelischen Kirche. Die EKD-Synode trifft weitreichende Beschlüsse. Ein Bischof als Missbrauchstäter. Im Bistum Hildesheim steht der ehemalige Bischof Jansen im Visier. Und 5 nach 12. Der Schweizer Benediktiner Martin Werlen will seine Kirche aufwecken. Ein Gespräch mit ihm über sein Buch Zu spät. Der Jesuitenpater Ansgar Wucherpfennig kann nun doch wieder als Rektor der katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt arbeiten. Der Vatikan erteilte Wucherpfennig die erforderliche Bestätigung, wie die deutsche Provinz der Jesuiten in München mitteilte. Der Generalobere des Jesuitenordens, Arturo Sosa, habe vom Vatikan die nötige Unbedenklichkeitserklärung, das sogenannte Nihil Obstat, erhalten. Und Pater Wucherpfennig mit sofortiger Wirkung zum Rektor der Hochschule St. Georgen ernannt. Hintergründe dazu jetzt von Thielmann Kleinjung.
Es ist ein besonderer Abend an der Philosophischen Hochschule der Jesuiten in München. Der CSU-Politiker Theo Weigel soll erster Ehrensenator werden. Viel Prominenz aus Wissenschaft und Politik ist gekommen. Und in der ersten Reihe sitzt ein Mann, dessen Name den meisten im Saal erst seit wenigen Wochen ein Begriff sein dürfte, Ansgar Wucherpfennig. Theologe aus Frankfurt am Main, dessen Ernennung zum Rektor der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt der Vatikan seit Wochen blockiert hat. Dass Rom das inzwischen anders sieht, wird deutlich, als der Obere der deutschen Jesuiten Johannes Siebner das Podium betritt.
Was ich hier aber hochhalten kann, ist ein Dokument der Congregatio de Institutione Cattolica, de Studiorum Institutis. Und die Kurzzusammenfassung all dessen ist Nihil Obstat.
Nihil Obstat ist der lateinische Ausdruck für eine Unbedenklichkeitserklärung. Diese hat die Vatikanische Bildungskongregation in Gemeinschaft mit der Glaubenskongregation Ansgar Wucherpfennig nun endlich erteilt. Er, der bereits im Februar zum Rektor der katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt gewählt worden war, kann nun endlich dieses Amt antreten. Wucherpfennig hat die Nachricht im Zug nach München erhalten. Seine erste Reaktion?
Zunächst mal völlig überrascht, weil es in den letzten Tagen auch andere Meldungen gab und ich den Eindruck hatte, es könnte sein, es geht gar nicht weiter. Im Zug bekam ich dann ein SMS vom Provinzial mit 2 Smileys, sodass ich dachte, es könnte doch gut ausgehen. Und das ist jetzt auch meine Reaktion. Ich bin überrascht und bin auch froh, dass das Nihil Obstat da ist.
In Interviews hatte sich Wucherpfennig kritisch zum Umgang der Kirche mit Homosexuellen und mit Frauen geäußert. Er befürwortete Segensfeiern für homosexuelle Paare. Deshalb weigerte sich die Vatikanische Glaubenskongregation, Wucherpfennig als Rektor der Hochschule zu bestätigen. Daraufhin gab es massive Kritik in weiten Teilen von Kirche, Wissenschaft und Gesellschaft. Laut einer Mitteilung des Jesuitenordens in München hat Wucherpfennig eine Erklärung abgegeben, in der er bestätigte, dem Lehramt der Kirche treu zu sein. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk bestreitet der Theologe, dass er dafür seine Äußerungen über homosexuelle Paare zurücknehmen musste.
Ich soll, wie es im wissenschaftlichen Betrieb üblich ist, die Position der Glaubenskongregation, also das heißt das authentische Lehramt, korrekt und fair wiedergeben. Gleichzeitig darf ich aber als Christ und auch als Forscher meine eigene Meinung dazu sagen, so wie es jeder Christ tun kann.
An seiner Position will Wucherpfennig also festhalten. Papst Franziskus hatte ja unmittelbar nach seinem Amtsantritt über homosexuelle Paare gesagt, wer bin ich, über sie zu urteilen? Der Jesuitenorden hat Ansgar Wucherpfennig immer den Rücken gestärkt und sich in Rom für den Theologen eingesetzt. Offenbar mit Erfolg. Seit Mitte Oktober läuft an der Jesuitenhochschule in Frankfurt das Semester. Ansgar Wucherpfennig ist froh, dass er endlich in den Hörsaal und an seinen Schreibtisch zurückkehren darf.
Mit Beschlüssen zur Beteiligung junger Erwachsener an der Kirche, zur Aufarbeitung und Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gegen Schutzbefohlene und für eine Digitalisierungsoffensive ist am vergangenen Mittwoch die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Würzburg zu Ende gegangen. Ein einstimmig beschlossener Haushalt für 2019 sieht unter anderem 1,3 Millionen Euro für die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der Kirche vor. Matthias Morgenroth fasst die Ergebnisse zusammen.
Neu war die Erkenntnis, dass nicht nur das katholische, sondern auch das evangelische Milieu es Tätern leicht machen kann, die sich an Minderjährigen vergehen. Die Vermischung zwischen Privatem und Dienstlichem, eine menschliche Nähe, die eben auch ausgenutzt werden kann. Kirsten Fehrs, Bischöfin der Nordkirche, ist Sprecherin eines mit Juristen und Theologen besetzten Gremiums, das die Aufarbeitung koordiniert.
Dabei ist hier sicherlich klar zu unterscheiden zwischen Gewalt an Heimkindern, zumeist ja im Bereich der Diakonie, und sexualisierter Gewalt in verfasster Kirche. Begangen an Kindern und Jugendlichen in der Jugendarbeit, aber auch an Erwachsenen in Beratungsszenarien, Arbeits- und Abhängigkeitsverhältnissen. Ausgeübt eben nicht allein von Pastoren, sondern auch von Ehrenamtlichen, Jugendmitarbeitenden, Kirchenmusikern, Diakonen, Küstern, Kita-Erziehern.
Zwei Studien will die IKD-Synode möglichst bald umsetzen. Einmal sollen alle Landeskirchen die Fälle nach klaren Kriterien aufarbeiten, um daraus Muster zu erkennen. Wo ist man in den evangelischen Gemeinden strukturell besonders anfällig für sexualisierte Gewalt? Zum Zweiten soll eine Studie abschätzen, wie viel noch im Dunkeln liegt. Der EKD-Ratsvorsitzende und bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat nicht nur öffentlich im Namen seiner Kirche um Vergebung gebeten, sondern fordert auch dazu auf, sich zu melden, falls man von sexualisierter Gewalt betroffen war. Um das zu erleichtern, wird eine unabhängige Ansprechstelle von der EKD finanziert. Heinrich Bedford-Strohm:
Ich glaube, von dieser Synode geht jetzt ein ganz klares Signal aus. Ich spüre das überall, auch in den Landeskirchen, dass man verstanden hat, wie unerträglich solche Fälle im Raum der Kirche sind und dass wir nur dann glaubwürdig sind, wenn wir alles tun, was wir können, um aufzuklären, alle rechtlichen Möglichkeiten dazu nutzen.
Einen ganzen Tag widmete das evangelische Kirchenparlament denjenigen, die zwischen 18 und 30 sind, den jungen Erwachsenen, die meist keinen Kontakt mit Kirchengemeinden haben. Das macht Kirchenleuten Sorge, denn viele finden danach auch nicht mehr automatisch den Weg zurück. Jetzt will man bei sich selbst anfangen und die Entscheidungsgremien in den Kirchen deutlich für junge Erwachsene öffnen. Schon in der kommenden Legislaturperiode könnten die Jugenddelegierten in der EKD-Synode Stimmrecht bekommen. Über eine Jugendquote wird sogar nachgedacht und dazu will man auch die Kirchengemeinden anregen.
Die Ergebnisse der diesjährigen EKD-Synode in Würzburg, zusammengefasst von Matthias Morgenroth. Eine eilig einberufene Pressekonferenz im Bistum Hildesheim hatte ebenfalls und wieder einmal das Thema Missbrauch zum Thema. Diesmal aber war das, was der amtierende Bischof Heiner Wilmer zu sagen hatte, besonders brisant. Es geht um weitere, sehr substanzielle Missbrauchsvorwürfe gegenüber einem seiner Vorgänger.
Der Betroffene war Messdiener in Hildesheim. Ende der 1950er Jahre lebte er in einem kirchlichen Kinderheim. Dort sei er von Mitbewohnern sexuell missbraucht worden, aber auch von einem Kaplan und einem Priester, erzählt der Mann den Mitarbeitern des Bistums vor wenigen Tagen. Und auch, dass der Leiter des Kinderheims, ein Priester, den Jungen damals zu dem mittlerweile verstorbenen Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen gefahren habe. Die unabhängige Leiterin des bischöflichen Beraterstabs zu Fragen sexuellen Missbrauchs, Andrea Fischer, schildert, was dann geschah.
Demnach soll der Bischof den Messdiener aufgefordert haben, sich nackt vor ihm auszuziehen. Der Bischof soll ihn anschließend mit den Worten weggeschickt haben, er könne ihn nicht gebrauchen.
Der Junge habe dieses Verhalten als schwere sexuelle Demütigung empfunden, sagt Andrea Fischer und gibt der Hildesheimer Bistumsleitung eine klare Empfehlung mit auf den Weg.
Wir als Beraterstab erachten die Schilderung als glaubhaft und deswegen empfehlen wir dem Bischof eine weitere Untersuchung.
Der neue Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat bereits bei seinem Amtsantritt in Missbrauchsfragen schonungslose Aufklärung versprochen, so auch heute in Hildesheim.
Sexualisierte Gewalt ist nicht einfach ein Versagen, sondern ein Verbrechen.
Der Betroffene, ein heute Mitte 70-jähriger Mann, gab an, dass er von seinem damaligen Heimleiter, einem Priester, zu Bischof Janssen gebracht und wieder abgeholt worden sei. Es stelle sich die Frage, ob dahinter spezielle kirchliche Strukturen gestanden hätten, hieß es heute in Hildesheim. Bischof Heiner Wilmer will nun Licht ins Dunkel bringen.
Ich beauftrage daher unverzüglich externe Experten, die dieses Feld intensiv untersuchen werden. Wir möchten wissen, welche Rolle Heinrich Maria Janssen in diesem Zusammenhang tatsächlich gespielt hat.
Gegen den verstorbenen Hildesheimer Bischof Janssen waren bereits im Jahr 2015 Missbrauchsvorwürfe durch einen ehemaligen Messdiener erhoben worden. In einem unabhängigen Forschungsgutachten konnten die Vorwürfe gegen Bischof Janssen aber weder bewiesen noch entkräftet werden.
Florian Breitmeier war das über den jüngsten Missbrauchsskandal im Bistum Hildesheim. Erstmals in Deutschland steht ein Bischof nun im Visier der Untersuchungen. Und die Sorge, dass dahinter ein größeres Netzwerk von missbrauchenden Klerikern steht, wächst. Was bedeutet die Missbrauchskrise für die katholische Kirche als Ganze? Wie fügt sich das ein in andere Krisenaspekte, die nicht erst seit gestern deutlich geworden sind, aber die sich ablesen lassen, und zwar deutlich, zum Beispiel die vielen Kirchenaustritte der Menschen und die Tatsache, dass nur noch wenige junge Menschen bereit sind, sich als Priester in den Dienst der katholischen Kirche zu stellen. Der ehemalige Abt des Schweizer Klosters Einsiedeln, Matthias Werlen, hat darüber ein Buch geschrieben. Es ist im Herder Verlag erschienen und heißt »Zu spät«, eine Provokation für die Kirche. Martin Werlen ist überzeugt, dass die Stunde, die für die Kirche geschlagen hat, nicht 5 vor 12 lautet, sondern 5 nach 12. Ich habe mit Martin Werlen über seine Thesen ausführlich gesprochen.
Die Erfahrung zu spät machen leider nicht so sehr die Verantwortlichen in der Kirche. Es gibt auch solche, die das realisieren, aber viele wollen das nicht einsehen, nicht sich dem stellen. Ich denke, viele Menschen, die sich auch verabschiedet haben, haben diese Erfahrung gemacht und die möchte ich in erster Linie ansprechen. Und wir vergessen sehr oft, dass gut 90% der Getauften sich sehr verabschiedet haben von der Institution Kirche. Und nicht, weil ihnen die Botschaft, die der Kirche anvertraut ist, gleichgültig wäre, sondern weil sie dieser Botschaft in der Kirche sehr oft nicht begegnen. Und viele von diesen Leuten, die weg sind, die haben der Kirche sehr viel zu sagen. Die Botschaft der Kirche ist eigentlich auch in erster Linie nicht für die wenigen da zu sein, die noch kommen, sondern zu denen gehen, die nicht mehr kommen. Und gerade von denen könnten wir viel lernen. Wenn wir zu denen gehen, sehr oft machen wir das in einem vorwurfsvollen Ton, sie kommen nicht mehr oder sie machen das und das nicht mehr, das müssen sie anders machen. Aber wir sollten eigentlich mit einem hörenden Herzen zu denen gehen, weil wir dort sehr viel lernen könnten.
Dieser Titel »Zu spät«, der ist ja, könnte ja resignativ klingen, also etwas ist zu spät. Sie spielen auch mit dem Bild des 5 vor 12 und des 5 nach 12. Also wenn man eine starke Dringlichkeit ausdrucken möchte für Reformen, wenn man da sagen möchte, es wird wirklich Zeit, dann gibt es ja dieses Bild des 5 vor 12, also dass es auf den letzten Drücker noch irgendetwas passiert. Aber Sie sagen, 5 nach 12 hat die Stunde geschlagen. Was steckt dahinter?
Ich habe es einfach so als Symbol genommen. Und als ich das Buch einmal vorgestellt habe, hat ein Herr mich gefragt, ob das Mittag oder Mitternacht sei. Und ich muss sagen, ich habe mir das gar nicht vor mich das gefragt. Ich habe gesagt, es ist einfach ein Symbol, es ist eine Metapher für diese Erfahrung. 5 vor 12, dass wir unter Druck sind, versuchen noch alles zu retten, und 5 nach 12, was einfach vorbei ist. Und dann, als ich nach Hause gefahren bin, ist mir plötzlich aufgegangen, na, ist klar, es ist Mitternacht. Und 5 nach 12 beginnt der neue Tag. Da beginnt etwas Neues, und das ist nur möglich, wenn wir das 5 vor 12 loslassen.
Dieses Bild vom 5 vor 12, das bleiben wir nochmal ganz kurz dabei. Das wird ja oft verwendet, um zu sagen, die Kirche befindet sich in einer kritischen Situation. Es ist 5 vor 12, wir müssen noch etwas machen. Und häufig, darauf legen Sie auch Werte, das sprechen Sie auch an, gibt es verschiedene Rückwärtsfantasien, als ob man noch etwas restituieren könnte, noch irgendetwas erreichen könnte, was die Vergangenheit ausgezeichnet hat. Welche Rückwärtsfantasien beobachten Sie denn?
Ich sehe das Hauptproblem nicht in den Rückwärtsfantasien, sondern im Nicht-Anerkennen, dass es zu spät ist. Und dann entstehen diese Rückwärtsfantasien. Aber ich könnte vielleicht das Bild noch ein bisschen zuspitzen. Also wenn ich auf den Bahnhof gehe, um den Zug zu erreichen, und ich sehe den Zug noch, aber er ist weg, dann kann es sein, und so erlebe ich das in der Kirche oft, dass wir dem Zug hinterher nachlaufen, auf dem gleichen Gleise. Also wir sind auf dem richtigen Gleise. Aber es ist aussichtslos, wir hoffen das nicht, aber dann sagen wir, ja, beten wir, müssen wir beten, dann schaffen wir es schon noch. Oder einfach mit, das sind dann Rückwärtsfantasien. Aber eigentlich denkt man, nein, wir holen das schon wieder ein, das, was wir verpasst haben. Aber eigentlich ist es aussichtslos. Gerade in Amtsfrage, wenn wir sehen, dass die erste Gemeinde gemerkt hat, dass die Apostel überfordert sind, und dann haben sie ein neues Amt geschaffen, das Amt des Diakons. Und das ist entstanden in der Kreativität. Sie haben sich dem gestellt, es ist zu spät, es geht nicht mehr so, wie wir jetzt da unterwegs sind. Das schadet unserer Botschaft, die uns anvertraut ist. Und dann entsteht etwas Neues. Und ich denke, heute könnte eine ganz große Kreativität auch ins Spiel kommen, wenn wir sagen, ja, jetzt, da sind wir zu spät, da sind wir, und jetzt, das machen wir.
Diese Provokation, die Sie aussprechen, oder diesen Perspektivwechsel, den Sie wünschen, der dazu führt, dass man auf neue Gedanken kommt, dass man sich neu herausfordern lässt. Da haben Sie ein starkes Bild für auch gewählt. Sie sind ja seit 2001 bis 2013 Abt im Kloster Einsiedeln gewesen und Sie sprechen also einen unwahrscheinlichen Gedanken aus. Man müsste eigentlich das Kloster Einsiedeln abreißen heute.
Wir als Kirche sind nicht Museumshüter. Das hat Papst Johannes der 23. auch in aller Deutlichkeit gesagt. Und wir haben eine Botschaft zu tragen. Diese Botschaft verkünden wir mit allem, was wir sind. Und die Gebäude haben eine größere Ausdruckskraft als alles, was wir sagen können. Also wenn ich in aller Einfachheit lebe, aber in einem solchen Ballast lebe, das, was stärker spricht, ist dieser Ballast. Und ich kann noch so einfach darin leben. Und die Gebäude, die wir haben, die viele kirchliche Gebäude sind aus der Barockzeit, in einer Zeit, wo man ganz klar auch die Macht der Kirche demonstriert hat, die Größe der Kirche, gerade der Abt von Einsiedeln war in der Zeit auch Fürst, weltlicher Fürst, und das kommt in all dem zum Ausdruck. Wir müssten alles, auch unsere Gebäude, hinterfragen auf die Botschaft, die wir verkünden wollen. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium zu verkünden. Und da sollten auch die Gebäude, die wir bewohnen, dieselbe Botschaft verkünden. Und wenn ich gerade unser eigenes Gebäude anschaue, das Kloster Einsiedeln, dieses barocke Gebäude, vor 300 Jahren hatte die Gemeinschaft den Mut, das gotische Kloster abzureißen und dieses moderne in Barock zu bauen. Und wenn wir heute beschließen würden, wir reißen das ab und bauen etwas Modernes, wäre das von dem Schritt, von dem Mut nicht anders als damals. Und das wäre eine, da wäre so viel Vision drin, so viel Zukunftsperspektive drin, da wäre so eine Überzeugung drin, weil wir etwas machen, weil wir eine Botschaft zu verkünden haben. Und ich glaube, das würde sehr viele Menschen bewegen.
Wir sprechen vom Abreißen. Was müsste man denn noch abreißen, was inzwischen zu einem Gegenzeugnis geworden ist?
Also wenn wir zum Beispiel an Rom denken, denke ich, für mich war der Schritt, den Papst Franziskus gemacht hat, aus dem Palast ins Gästehaus, eines der wichtigsten Zeichen, das er gesetzt hat. Wie könnte er sich für die Armen einsetzen und uns herausfordern, an die Ränder der Welt zu gehen, uns den Menschen, die fremd sind, nicht zu verschließen, sondern ihnen Christus zu empfangen? Das alles wäre unglaubwürdig, wenn er selbst nicht den Schritt aus dem Palast herausgemacht hat. Und vieles von dem, was Papst Franziskus auch sagt, hat Papst Benedikt gesagt, hat Papst Johannes Paul II. Gesagt, aber gerade wenn jemand so in diesem Hofzeremoniell drin ist, das ist eine ganz andere Botschaft, die damit verkündet wird, für die meisten, dann wäre das unglaubwürdig. Und keine Probleme mit diesem ganzen Zeremoniell oder mit diesem barocken Gebäude haben natürlich die wenigen, die sehr verbunden sind mit der Kirche. Aber für die meisten ist diese Botschaft typisch Kirche. Für sie ist wichtig der Reichtum, die Macht und all das. Und mit unseren Gebäuden sagen wir das. Und der Abschied von Papst Franziskus aus dem Palast war ein sehr starkes Zeichen. Ich habe schon oft überlegt, also wenn ein Bischof neu ein Amt übernimmt, ich habe den Eindruck, er sollte nicht in ein barockes Gebäude einziehen. Und das Nicht-Einziehen wäre für viele Leute, die sich von der Kirche verabschiedet haben, ein Aufhorchen. Jetzt haben sie doch etwas verstanden. Wir müssen einfacher werden, wir müssen ärmer werden.
Es ist ja im Moment sehr viel die Rede von den Missbrauchsfällen, in Deutschland zumindest, die sehr stark das Bild der Kirche prägen. Das, was Sie von der Kirche verabschieden möchten, das, was Sie andererseits als Vision in die Zukunft hinein gerne hätten, inwiefern spiegelt sich das auch in dem, was die Missbrauchsfälle sozusagen jetzt zeigen auch und offenbaren von der Kirche in ihrer Systematik, in diesem systemischen Versagen, was da auch aufgeführt wurde?
Sexuelle Übergriffe sind eigentlich immer ein Missbrauch der Macht. Und Macht ist nicht etwas Negatives. Macht ist die Frage, was ich damit tue, wie ich damit umgehe. Und wenn ich in der Kirche ein Amt habe, ist mir eine ganz große Macht gegeben. Und immer dann, wenn ich diese Macht nicht brauche zum Aufbau der Gemeinde, zum Aufbau von Menschen, dann missbrauche ich die Macht. Also wenn ich die Macht brauche, um mir selbst eine Karriere zu bereiten, dann ist es ein Missbrauch dieser Macht. Wenn ich etwas nicht sage, weil es meine eigene Karriere gefährden könnte, ist das ein Missbrauch der Macht. Wenn ich etwas sage, um aufzusteigen, ist es ein Missbrauch der Macht. Wenn ich meine Macht brauche, um meine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, ist das ein Missbrauch der Macht. Und ich denke, das ist tatsächlich ein ganz großes Problem, die Macht. Und es gibt kaum eine andere Frage, die Jesus in aller Deutlichkeit so anspricht wie die Machtfrage. Und es scheint mir, als ob wir das seit der konstantinischen Wende 312, 13, 13 überhört hätten. Und wir sind so geprägt von dem. Und Jesus sagt ganz klar, in aller Klarheit, bei euch aber soll es nicht so sein. Und diese Machtfrage zeigt sich in ganz vielen Dingen. Jetzt gerade in sexuellen Übergriffen, eine ganz große Tragik, wo wir eigentlich genau das Gegenteil dann tun, nicht aufbauen, sondern zerstören, Menschen zerstören. Aber diese Machtfrage ist auch das Ausschlaggebende in der Amtsfrage, der Frauenfrage. Die Nichtzulassung der Frauen, die Ausschließung der Frauen von Ämtern, kirchlichen Ämtern, ist für mich ein Problem der Macht und nicht der Theologie. Wir haben in keiner Stelle in unserem Glaubensleben, wo etwas für Frauen anders ist als für Männer. Es gibt nicht eine Taufe für die Frauen und eine Taufe für die Männer. Es gibt die eine Taufe, also die gleiche Taufe.
Sie haben ja eine starke Analyse, wenn Sie von diesem zu spät reden, also eine bestimmte Kirchengestalt ist für Sie Vergangenheit und Sie sehen, dass ein radikalisiertes Christentum, ein zum Wesentlichen geführtes Christentum, als das an, was jetzt in der Offenheit dieser Stunde 11:55 zu suchen ist. Aber die Institution ist ja eigentlich noch stark. Die Kirche steht noch in Deutschland zum Beispiel mit 7 Milliarden Kirchensteuern da. Sie hat noch fast 1 Million Angestellte in den sozialen Bereichen. Also sie ist noch eine sehr starke Institution. Und sie wird meiner Beobachtung nach auch in dem Maße, wie die Verhältnisse unsicherer werden als Institution, etwa von der Politik oder von anderen Großinstitutionen auch mitgestützt, weil man sagt, in der Gesellschaft ist so viel am Schwimmen, ihr seid wenigstens noch stabil. Also Ihre Analyse von einer bestimmten Kirche, die institutionell stark ist und im Grunde Vergangenheit ist, die widerspricht so ein bisschen dem Augenschein, finde ich.
Wir können als Insider, wenn wir nur auf die wenigen schauen, die der Kirche treu sind und da mittragen, dann können wir so diese Haltung haben. Aber wenn wir die vielen wahrnehmen, die sich verabschiedet haben und verabschieden, dann müssten uns die Augen eigentlich aufgehen. Die Menschen müssen nicht zur Kirche kommen, sondern es ist die Aufgabe der Kirche, zu den Menschen zu gehen. Und solange wir eine Macht waren, eine Machtposition hatten, war es klar, dass wir fordern konnten, dass die Leute zu uns kommen. Und wenn jemand nicht gekommen ist, wenn ein Lehrer zum Beispiel am Sonntag nicht in die Kirche gegangen ist, hat er seine Stelle verloren. Und heute sind wir Gott sei Dank in einer besseren Situation, dass uns diese Macht genommen ist, dass wir wieder gerade dieses Wort Jesu aufnehmen können, bei euch aber soll es nicht so sein. Und wir sind gesandt, und Papst Franziskus legt uns das jeden Tag ans Herz, wir sind gesandt, zu den Menschen zu gehen. Und in der Benediktsregel überrascht mich eines immer wieder sehr. In der Benediktsregel, in der Mönchsregel, die der heilige Benedikt vor 1500 Jahren geschrieben hat, kommt das Wort Anbeten nur einmal vor. Und nicht in den 10 Kapiteln über die Liturgie, über den Gottesdienst, sondern bei der Aufnahme von Gästen. Und er sagt, alle Fremden, die ankommen, nehme man auf wie Christus, denn er selbst hat gesagt, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Und dann sagt er, der Abt und die Oberen sollen dem Gast entgegengehen, sich niederwerfen, denn in ihm, in diesem Gast, wird Christus angebetet. Und da merkt man plötzlich so eine ganz andere Haltung. Ich gehe zum Menschen, um in diesem Menschen Christus zu begegnen. Auch gerade im Fremden. Oder Benedikt sagt, wenn ein Gast eine Kritik anbringt, überlege der Abt klug, ob ihn der Herr nicht gerade deswegen geschickt hat. Mit dieser Haltung zum Beispiel auf Leute zugehen, die sich von der Kirche verabschiedet haben. Und dann wird uns ein großer Schatz geschenkt als Kirche. Und der besteht nicht in Gebäuden und der besteht nicht im Reichtum, den wir haben, in Geld, den wir haben, sondern in der Freude des Evangeliums.
Das war ein Gespräch mit dem Benediktinerpater Martin Werlen. Er war bis 2013 Abt des Klosters Einsiedeln in der Schweiz. Er hat seine Thesen für die nötige Reform der Kirche in einem Buch zusammengefasst, das im Herder Verlag erschienen ist. Es trägt den Titel »Zu spät«. Das war Himmel und Erde in HR Info an diesem Sonntag mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und erholen Sie sich gut.